3 Jahre dauert der Krieg in der Ukraine jetzt. Das sind 3 Jahre Zerstörung, 3 Jahre Tod und Leid, 3 Jahre Widerstand, Erschöpfung und Resignation. Es sieht so aus, als könnte der Krieg vielleicht sogar in diesem Jahr enden. Es stehen Verhandlungen an. Die USA, die neue Trump-Regierung will diesen Krieg so schnell wie möglich beenden und eventuell passiert in diesem Jahr was. Aber die Frage ist natürlich, ist das, was da in Washington sich gerade ausgedacht wird, realistisch? Und die Frage ist auch, wie erleben Soldaten an der Front diesen Krieg? Wie hat sich die Stimmung in der Gesellschaft verändert? Und was bedeutet das alles für die Zukunft der Ukraine? Stepan kämpft von Anbeginn des Krieges. Tag für Tag, Nacht für Nacht, 3 Jahre nahezu ohne Pause. Und es zermürbt ihn.
Ich denke, dass der Krieg irgendwann enden wird. Aber brauchen wir das jetzt? Ich glaube nicht.
Im Krisenmodus. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Krisenmodus. Ich bin Jan Jessen, Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Ihr lest meine Berichte in der WAZ, der NRZ, im Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost und in allen anderen Zeitungen unserer Gruppe, aber natürlich auch auf unseren Online-Portalen. Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, stand die Gesellschaft geschlossen hinter ihren Streitkräften. Viele Menschen meldeten sich freiwillig. Es gab ganz viele Leute, die auch aus dem Ausland zurückgekommen sind in die Ukraine, um sich den Streitkräften anzuschließen. Und die Unterstützung auch der Zivilbevölkerung war enorm. Jetzt, 3 Jahre später, hat sich vieles verändert. Die russische Kriegsmaschine walzt sich gerade in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr, unerbittlich Kilometer für Kilometer weiter nach vorne. Und immer mehr Soldaten spüren die Erschöpfung. Sie fühlen sich von der Gesellschaft entfremdet. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in den ersten Wochen nach der russischen Invasion in der Ukraine war, da hat man wirklich diesen Widerstandswillen gespürt. Ich meine, am Anfang haben ja alle gedacht, mich eingeschlossen, das ist eine Frage von irgendwie 2, 3 Wochen. Und dann haben die Russen das erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich die Regierung ausgetauscht gegen eine russlandfreundliche Regierung. Kiew erobert die Hauptstadt der Ukraine. Und das Ganze würde also sehr, sehr schnell zusammenbrechen. Wir haben uns alle getäuscht, die Analystinnen und Analysten. Und das lag daran, dass die ukrainische Gesellschaft einen unfassbaren Widerstandswillen gezeigt hat. Das haben wir ja gesehen, als wir dann unterwegs waren. Wie gesagt, wir haben damals schon mit vielen Leuten gesprochen, die sich eben freiwillig gemeldet hatten, die teilweise als Trucker oder als Bauhelfer in Deutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern gearbeitet hatten und dann sofort zurückgekommen sind, als die Nachricht von dem Überfall kam. Also ganz viele, die einfach die Waffen gegriffen haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen diesen Überfall zurückschlagen. Das ging so weit, dass ich kann mich erinnern, ich habe mit so einer älteren Dame gesprochen, in Lviv war das, die hat an der Straße Kartoffeln verkauft und mit der habe ich gesprochen und ich habe gefragt, ja, was machen Sie denn, wenn jetzt die Russen kommen sollten? Und da sagte sie, dann werde ich meine Mistgabel nehmen und meinen Hof gegen die Moskowiter verteidigen. Also man hat gemerkt, da war ein unglaublicher Widerstandswille damals und das hat sich definitiv geändert. Also es ist immer noch so, wenn man mit den Leuten heute spricht, natürlich wollen sie ihr Land nicht den Russen überlassen. Natürlich hoffen alle irgendwie noch darauf, dass es sowas wie einen Sieg gibt. Aber diese Hoffnung schwindet zum einen und zum anderen merkt man eben auch, dass die Leute sich an diesen Krieg ein Stück weit gewöhnt haben. Und das ist natürlich irgendwie ein blödes Wort, aber am Ende ist es so. Also wenn man in Städten wie Kiew ist, in Lviv ist, in solchen Städten im Westen des Landes oder im Zentrum des Landes, die eben nicht von den aktiven Kriegshandlungen betroffen sind, wo mal natürlich der Krieg irgendwie präsent ist, weil ständig im Luftalarm ist, und auch ab und an mal die Luftabwehr zu hören ist, beziehungsweise eben leider Gottes dann auch an der einen oder anderen Stelle Raketen oder Drohnen einschlagen, russische. Aber da ist der Krieg trotzdem irgendwie weit weg. Also wenn man in Kiew ist, in der Hauptstadt, dann sind die Restaurants offen und voll, da sind die Geschäfte voll, die Leute rennen geschäftig durch die Straßen. Und ja, im Grunde genommen hat man den Eindruck, so auf den ersten Blick, wenn man da ist, Krieg, was ist das? Und das ist natürlich ganz anders vorne an der Front, also im Süden des Landes, im Osten des Landes und Nordosten des Landes. Und da fällt eine Stadt nach der anderen in Schutt und Asche. Das ist wirklich bitter zu sehen. Viele Städte, in denen wir eben auch unterwegs waren in den vergangenen Jahren, ob das Kucharowe ist, ob das Pokrovsk ist, ob das Toretsk ist, ob das Bachmut war, Avdiivka, die ja schon an die Russen gefallen sind. Also Städte, die wir bereist haben, wo wir mit Leuten gesprochen haben, wo noch das Leben irgendwie ganz normal schien oder vergleichsweise normal schien, wo noch viele Menschen waren, die jetzt einfach nur noch Trümmerbüsten und Ruinenlandschaften sind und wo, wie gesagt, diese Kriegswalze einfach drüber rollt. Und das ist einfach bitter zu sehen. Und ich bin auf meiner jüngsten Reise an die Front gereist, um mit Soldaten zu sprechen, die seit 3 Jahren kämpfen. Und einfach um mal rauszukriegen, naja, wie denken Sie, was hat der Krieg mit Ihnen gemacht und was sind so Ihre Erwartungen auch für dieses Jahr und Hoffnungen oder Befürchtungen eben für dieses Jahr? Und einer dieser Menschen, die ich da getroffen habe, das war Stepan. Er ist Artillerist und hat den Krieg von Anfang an miterlebt. Also er war bei den Streitkräften, also ist ein Berufssoldat gewesen. Seine Dienstzeit war eigentlich beendet. 2 Monate oder 3 Monate, bevor der Überfall begonnen hat. Und dann natürlich, als der Überfall begann, hat er sich dann sofort wieder freiwillig gemeldet. Und ja, ich habe ihn in der Nähe von Chasiv-Yar getroffen. Das ist eine Stadt, über die wir schon mal in unserem Podcast berichtet haben. Eine strategisch wichtige Kleinstadt im Osten der Ukraine, in der Nähe von Bachmut. Und diese Folge können wir euch in die Shownotes reinpacken. Und jedenfalls in Chasiv-Yar rücken die Russen eben aktuell massiv vor. Und größte Teile der Stadt sind mittlerweile schon von den russischen Streitkräften erobert worden. Und Stepan und seine Leute, die versuchen eben, die russischen Streitkräfte wieder zurückzudrängen oder zumindest aufzuhalten. Ich habe ihn und seine Leute in so einem der vielen, vielen zerstörten Dörfer da in der Region getroffen. Das sind wirklich kleine Siedlungen, die aber komplett zerschossen worden sind. Da steht so gut wie nichts mehr, beziehungsweise die Häuser sind alles Ruinen. Und in diesen Ruinen quartieren sich dann eben die Frontsoldaten ein, teilweise Infanterie, um sich einfach auszuruhen von dem, was sie da in den Schützengräben erleben, aber eben auch die Artillerie, um von dort aus die russischen Streitkräfte zu beschießen. Und er und seine Männer saßen eben in so einem zerbombten Bauernhaus. Da war so ein kleiner Ofen drin, ein Holzofen, es war so angenehm warm. Draußen war es, als wir da waren, schon bitter kalt. Also die Winter in der Ukraine sind schon ziemlich heftig. Da geht es dann so auf minus 10, minus 15 Grad runter. Aber wie gesagt, in dem kleinen Bauernhaus, das war eigentlich ganz pittoresk. Also Holzofen, an den Wänden waren so Tapeten mit so Waldlandschaften drauf. Es gab einen Schreibtisch da mit einem Monitor drauf. Da sah man eben verschiedene Videoclips von Drohnen, also Live-Aufnahmen von Drohnen, die Beobachtungsmissionen gemacht haben. Und Stepan und seine Leute, die haben dann eben, wenn sie feindliche Kräfte gesehen haben, von dort aus Feuerbefehle gegeben. Was sie aber wirklich interessiert, also man hat den Leuten angemerkt, die waren durch, die waren ziemlich müde. Stepan, der hatte auch so schwarze Augenringe und war eben ja schon sehr, sehr platt. Das hat man einfach gemerkt. Aber was diese Leute vor allem interessiert hat, das fand ich ganz spannend, dass sie mich als erstes gefragt haben, was ich denn also so machen würde, warum ich denn jetzt zu ihnen gekommen sei. Aber sie wollten eben auch wissen, was denken die Leute in Deutschland über den Krieg? Wie ist die Unterstützung in Deutschland noch? Die waren auch ganz gut informiert über den Aufstieg eben von populistischen Parteien in Deutschland, die ja eher Putin-freundlich sind, dagegen sind, dass Deutschland Waffen liefert. Und das hat sich schon ziemlich umgetrieben. Und einer von ihnen, Taras, der war so ganz freundlich, der hat uns erstmal Tee gebracht und so weiter. Aber es war irgendwie so der Philosoph, der Denker in der Truppe. Und der hat dann auch erzählt, was ihn in der Ukraine umtreibt.
Mein Name ist Taras und ich glaube, dass die Kluft zwischen Militär und Zivilisten immer größer wird. Je länger der Krieg dauert, desto mehr wird sie wachsen.
Taras, der hatte vor dem Krieg Veteranen betreut und war so relativ nah dran am Militär, war selber auch hatte selber Militärdienst abgeleistet, hat gekämpft in der sogenannten Antiterroroperation. Das waren die Einsätze, die die ukrainischen Truppen gemacht haben, 2014, 15 und folgende, gegen die Separatisten im Osten der Ukraine. Also er hatte auch schon ein bisschen Militärerfahrung und Taras sieht die Veränderungen in der Gesellschaft mit Sorge. Er hat mal so erzählt, dass die Soldaten seltener als Helden wahrgenommen werden. Viele Zivilistinnen und Zivilisten hätten sich insbesondere im Westen der Ukraine an den Krieg gewöhnt. Und der Krieg ist einfach für diese Leute sehr weit weg. Er hat mir auch irgendwie so einen ganz spannenden Quote mit auf den Weg gegeben, hat mir nämlich gesagt, weißt du, Jan, wenn Kriege beginnen und die Menschen in Gefahr sind und wenn sie die Gefahr wirklich spüren und Angst haben, dann rufen sie nach dem Militär und sie rufen nach Gott. Und wenn der Krieg sich zu Ende neigt, dann verfluchen sie das Militär und sie vergessen Gott. Und er hat dann auch erzählt, was ja mittlerweile diesen Menschen auch gesagt bei diesen Soldaten.
Wir haben dich nicht dorthin geschickt. Diese Einstellung gab es schon 2015, als ich zurückkam.
Ich kann mich auch noch erinnern an die Anfangsphase dieses Krieges, als wirklich überall für das Militär gesammelt wurde. Das war, also wer nicht gekämpft hat, hat zumindest irgendwie versucht, irgendwas für die Truppen zu machen. Da gab es Leute, die haben Tarnnetze genäht. Da gab es Leute, die Isomatten organisiert haben, Schlafsäcke organisiert haben, natürlich auch Geld für Waffen gesammelt haben und so weiter. Das ist weniger geworden, das merkt man auch. Das hat die Soldaten auch so ein bisschen umgetrieben. Also einer hat beispielsweise gesagt, also hätte es irgendwie einen Treffer in Kiew gegeben, in der Hauptstadt, oder sei ein Café zerstört worden. Und dann hätte es plötzlich irgendwie so eine Crowdfunding-Aktion gegeben für diesen Kaffeebesitzer. Und das hat ihn irgendwie verstört, weil gleichzeitig eben auch die Sammlungen für das Militär zurückgehen. Und er sagt, ich verstehe es nicht. Also wir kämpfen hier für diese Leute, damit die in Sicherheit leben können. Und dann wird aber ein Kaffeebesitzer irgendwie besser behandelt als wir hier vorne. Und das hat sie schon so ein bisschen irritiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und einer sagte eben auch, alle wollen den Sieg, aber niemand will was dafür tun. Und als wir da gesessen haben, dann kam der Krieg auch schon relativ nah, denn plötzlich gab es Alarm. Da wurden auch alle so ein bisschen nervös und unruhig. Und es hieß also, Gleitbomben sind im Anflug. Und Gleitbomben sind eine Waffe, die jetzt so seit einem Jahr ungefähr eingesetzt wird von den Russen. Das sind ziemlich finstere Waffen. Das sind Bomben, die, aber der Name sagt es, gleiten können, also die nicht einfach abgeworfen werden, sondern die können über so eine Distanz von bis zu 70 Kilometer ins Ziel gleiten. Die haben so kleine Flügelchen dran und die haben eine Sprenglast von 1500 Kilo bis 3000 Kilo. Also das ist wirklich ein enormer Wumms, wenn die dann irgendwo einschlagen. Und die machen den ukrainischen Streitkräften sehr zu schaffen. Ich meine, rein was die Waffentechnik angeht, hat der Krieg sich ja in den vergangenen Jahren auch rasant geändert. Also wir haben ja schon in mehreren Folgen, Shownotes können wir euch auch natürlich reinpacken, über das Thema Drohnen gesprochen, wie FPV-Drohnen und Aufklärungsdrohnen und andere Drohnen eben das Schlachtfeld verändert haben. Und diese Gleitbomben sind eben auch was relativ Neues, eine sehr, sehr tödliche Waffe und eine sehr brutale Waffe. Und dann merkte man eben auch, als es hieß, Gleitbombe im Anflug, da war mal kurz dann Anspannung und dann haben wir es kurze Zeit später ordentlich rumsen gehört, aber das war eben in einiger Entfernung zu der Position, wo wir waren. Und dann sind die Leute, waren die Soldaten halt wieder entspannt. Ich meine, das war jetzt nicht so, dass sie in Panik waren, die waren schon ja ruhig, aber man merkte schon, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber sie sind einfach auch schlicht und ergreifend an das gewöhnt, was da auf sie runtergeschossen wird. Ja, nach der Explosion, ich habe euch ja gerade erzählt, dass es da so einen Schreibtisch gab und auf diesem Schreibtisch waren eben dann verschiedene Videoclips zu sehen auf einem Monitor. Und das sind eben, wie gesagt, diese Drohnenaufnahmen, Liveaufnahmen. Und Stepan und seine Männer, die gucken dann immer, sieht man da irgendwie was, man hat dann irgendwie auch die, man hat Chasiviar gesehen, auch das war bitter, da waren wir im vergangenen Jahr noch und haben dann mit Einwohnerinnen und Einwohnern gesprochen, da lebt jetzt niemand mehr, also keine Zivilisten. Und diese Drohne flog so ganz langsam, eine dieser Drohnen über diese Stadt und die sah wirklich aus wie in so einem Terminator-Film oder so. Also war alles zertrümmert, alles kaputt. Und dann zoomt die Drohne so langsam an so leere Fensterhöhlen ran, um zu gucken, ist da irgendwie ein russischer Soldat drin? Ist da möglicherweise ein Ziel für unsere Artillerie oder nicht? Und naja, irgendwann haben sie dann so ein Ziel entdeckt. Das waren dann allerdings nicht in der Stadt selber, sondern auf so einem Feld neben der oder so einem von einer Baumreihe neben der Stadt. Und da marschierte dann gerade so ein Trupp russischer Soldaten vor und Stepan sagt dann eben oder gab dann eben den Feuerbefehl, hat also Koordinaten durchgeben lassen. Und dann haben sie eben das Feuer eröffnet. Und der erste Treffer, den konnte man live verfolgen. Der war so 50 Meter weit entfernt von diesem russischen Infanterietrupp. der Einschlag und dann korrigiert er kurz noch, sagt zu Taras hier 50 Meter nach links, neue Koordinaten und das zweite Ding war dann eben ein Volltreffer. Also da konnte man dann live miterleben, wie, ja man muss ja einfach so platt sagen, Menschen getötet worden sind. Und das ist schon eine etwas ja merkwürdige Erfahrung, auch nach 3 Jahren Krieg, auch wenn man das immer wieder mal gesehen hat, ist das immer noch irgendwie ja sehr bedrückend, wenn man sowas sieht. Aber während, wie gesagt, an der Front gekämpft wird, gestorben wird, und ich meine, gerade im vergangenen Jahr haben Zehntausende von ukrainischen Soldaten ihr Leben verloren bei diesen Abwehrkämpfen in Städten wie Chasivya, wie Bachmut, wie Avdiivka, wie Woleda, Wovchansk und wie diese ganzen Städte heißen, Korachow eben auch, Toretsk. Und Abwehrkämpfe sind einfach keine Kämpfe, die für besondere Begeisterung sorgen, muss man sagen. Also militärisch sind die ukrainischen Soldaten eigentlich erfolgreich, so komisch sich das anhört, aber sie schaffen es, die Russen bislang jedenfalls von operativen, also großen Durchbrüchen abzuhalten. Was die Russen machen, sind quasi täglich so taktische kleine Geländegewinne, eine Kleinstadt nach der nächsten fällt auch, aber das sind immer noch, wie gesagt, keine operativen Durchbrüche. Das heißt, eigentlich sind die ukrainischen Streitkräfte in dem, was die da tun, erfolgreich, insbesondere wenn man auch sieht, wie krass überlegen die russischen Streitkräfte in der Personalstärke sind und auch im Material sind. Aber das ist natürlich nichts, was eine Bevölkerung begeistern kann oder motivieren kann. Was die Bevölkerung begeistern kann und motivieren kann, waren beispielsweise Ende 2022, die großen Offensiven, wo weite Teile im Nordosten des Landes wieder befreit werden konnten oder eine Stadt wie Cherson befreit werden konnte oder meinetwegen auch diese Kursk-Operation, an der es ja viel Kritik gab, aber die sicherlich so ein Moralbooster war, als es den ukrainischen Streitkräften im vergangenen August gelungen ist, auf russischem Territorium einiges an Gelände zu gewinnen. Und das sind, wie gesagt, diese Kämpfe im Osten überhaupt nicht. Die sind unglaublich blutig, unglaublich zäh. Wie gesagt, militärisch erfolgreich, aber eben nicht dazu geeignet, die Motivation zu heben. Und nachdem wir eben in dieser Position waren, sind wir da ein bisschen weitergegangen, ein paar Kilometer weiter. Da sind wir nämlich zu den Leuten hin, die diese Schüsse abfeuern. Also Stepan und seine Leute, dieser Kommandeur der Batterie, der gibt also den Feuerbefehl und der Feuerbefehl wird ausgeführt ein paar Kilometer weiter. Auch in einem zerstörten Bauernhaus wiederum, da hatten sie dann eine Haubitze, eine alte Panzerhaubitze eingegraben, also so eine Selbstfahrlafette mit einem großen Kanonenrohr. Und die verschießt dann eben diese Artilleriegranaten Richtung Chasivya. Und da haben wir dann Andrei und seine Männer getroffen.
Zu Hause bin ich mit meiner Familie, aber manchmal wache ich auf, weil ich glaube, einen Funkspruch gehört zu haben. Dann bin ich sofort bereit, loszulaufen.
Ja, André ist Großvater, seine Männer nennen ihn Opa. Er kämpft, weil er glaubt, dass er keine andere Wahl hat. Also er hat sich auch freiwillig gemeldet, als der Krieg losging. Auch er hatte Erfahrung und man muss sich das so vorstellen, also diese Leute, diese Artillerieeinheit, das waren also André und seine beiden Schützen, also Richtschütze und Ladeschütze, der eine heißt Jaroslav, der andere Dimitro und die sitzen da in ihrem kleinen Kellerverschlag, 10 Quadratmeter groß, da sitzen die dann mehrere Tage, teilweise Wochen drin, da so eine Palette, wo sie dann irgendwie ihre Matratzen drauf haben, wo sie schlafen können und ansonsten ja warten die einfach nur, also sie schlafen, warten, kriegen irgendwann einen Feuerbefehl rein, das kann manchmal 30 Mal am Tag passieren. Und dann müssen sie eben ganz schnell raus, rennen raus und geben dann einen Schuss ab. Und das ist ihr Leben und das eben, wie gesagt, seit 3 Jahren. Also man muss es wirklich, es ist schon krass, muss man sagen, wenn man sieht, unter welchen Umständen diese Leute da kämpfen. Und auch Jaroslav wollte eigentlich am Anfang direkt in den Krieg rein, aber da gab es dann persönliche Umstände, die das erstmal verhindert haben.
Ich wollte mich sofort nach Kriegsbeginn melden, aber wegen meiner Familie, meine Frau war damals schwanger, also konnte ich nicht sofort einrücken.
Ja, das ist auch so ein Aspekt, über den die Soldaten immer wieder gesprochen haben. Sie sehen ihre Kinder, wenn sie denn Kinder haben, nicht aufwachsen. Also die haben zwar Heimaturlaub, das sind 30 Tage im Jahr, aber naja, ich meine, wenn man von 3 Jahren gerade mal 90 Tage mit den eigenen Kindern zusammen ist, ist das natürlich verdammt wenig. Und gleichzeitig steigt auch die Zahl der Scheidungen in der Ukraine massiv an. Also viele Frauen, die einfach nicht mehr auf ihre Männer warten wollen. Und die Distanz zwischen Front und Heimat, die wächst.
Aber jetzt ist mein Kind größer. Ich habe meine Zeit hier geleistet. Mein Kind erinnert sich zumindest ein bisschen an mich. Ich war Teil seiner Kindheit.
Ja, das ist genau der Moment, als plötzlich so ein Funkspruch reinkommt. Also Jaroslav kann mir gar nicht komplett erzählen, was er mir erzählen wollte. In dem Moment kommt eben dieser Befehl, Position beziehen, und sie stürmen raus, alle drei, die Treppen hoch zu diesem Fahrzeug, reißen da die Tarnung ab, die da drüber liegt. Zwei Mann gehen in die Haubitze rein, Jaroslav und Dmytro, und Andrei gibt dann den Befehl zu schießen. Ja, das war eine Live-Situation sozusagen, die wir da mitbekommen haben, wie diese Haubitze schießt, also wie sie diese 120mm Granate ins Ziel abfeuert. Das ist für die Soldaten in dem Moment eine unglaublich adrenalinbeladene Situation, weil, wie gesagt, sie müssen rausrennen, sie müssen die Tarnung von dieser Haubitze wegmachen, die steht also für mehrere Tage fest, ist natürlich dann gut getarnt mit Tarnnetzen und Gestrüpp und so weiter, damit russische Aufklärungsdrohnen sie eben nicht sehen, und in dem Moment, wo sie den Schuss abfeuern, sind sie sozusagen nackt, also ne, wenn da eine russische Aufklärungsdrohne gerade in der Luft ist, dann haben sie ein Problem, weil dann das russische Gegenfeuer auf sie eröffnet wird. Und das hat man ihnen dann auch angemerkt. Also da ist eben eine sehr, sehr große Anspannung. Das muss dann alles in dem Moment funktionieren, super schnell gehen. Und danach die Hoffnung einfach, wir sind nicht gesehen worden und es kommt einfach nicht zurück in unsere Position. Und das war natürlich auch ein ganz, ganz spannender Moment. Aber was Jaroslav gesagt hat, das ist eben auch was die Soldaten umtreibt. Hat ja gesagt, viele Väter sehen ihre Kinder gar nicht. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Also die Leute haben gerade mal 30 Tage pro Jahr Heimaturlaub. Und wenn du in 3 Jahren Krieg dein Kind gerade mal 90 Tage gesehen hast, dann hast du da natürlich auch eine gewisse Entfremdung. Zudem steigt die Zahl der Scheidungen, das haben ja auch viele gesagt. Also auch, manche Frauen wollen halt dann möglicherweise auch nicht mehr auf ihre Männer warten. Und insgesamt wächst eben die Distanz zwischen Front und Heimat. 3 Jahre Krieg haben die Ukraine definitiv verändert. Die Armee kämpft weiter, aber die Gesellschaft entfernt sich von ihr. Es ist einfach so eine große Erschöpfung und Müdigkeit hat sich im Land breit gemacht. Trotzdem ist Frieden, noch nicht in Sicht. Wie gesagt, zurzeit gibt es ja irgendwie Hinweise darauf, dass die Amerikaner Frieden erzwingen wollen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber Stepan, der Artillerieoffizier beispielsweise, der glaubt, dass es Verhandlungen geben wird, aber er ist eigentlich gar kein großer Fan von dieser Idee.
Ich denke, irgendwann wird es Verhandlungen geben, aber jetzt brauchen wir Waffen, sonst haben wir nichts zum Verhandeln.
Ja, wenn wir über das Thema Verhandlungen sprechen, müssen wir natürlich über Donald Trump sprechen, den neuen alten US-Präsidenten. Und was der jetzt nach seiner Amtsübernahme da auf den Tisch gelegt hat, was das Thema Ukraine angeht, das ist schon einigermaßen bizarr, muss man sagen. Also Trump hat ja, wenn man es verkürzt darstellt, einfach mal gesagt, wir wollen erstens, dass die Ukraine bereit ist, auf Territorium zu verzichten. Wir werden zweitens nicht zulassen, dass die Ukraine in die NATO kommt. Wir werden drittens den Wiederaufbau nicht bezahlen, das sollen die Europäer machen. Und wir wollen viertens große Bodenschätze von den Ukrainern haben. Also die Ukrainer, das ist übrigens auch ein Kampf um Rohstoffe natürlich, ein Krieg um Rohstoffe. Die Ukrainer haben viel Öl, Gas, Kohle, aber eben auch seltene Erden, Lithium und andere Dinge, die man für moderne Technik braucht, also für Smartphones beispielsweise oder für E-Autos oder für sowas oder eben auch für die Rüstungsindustrie. Und Trump ist jetzt auf die Idee gekommen, dass er Rohstoffe aus der Ukraine haben will, weil man die Ukraine ja in der Vergangenheit unterstützt habe. So als und das Ganze übrigens auch, was das Thema Verhandlungen angeht, über die Köpfe der Ukraine hinweg. Also Trump hat mit Putin telefoniert und hat ihm schon mal klargemacht, dass jetzt Zeit für Verhandlungen ist. Putin findet das natürlich toll, weil man was Besseres kann ihm nicht passieren, als dass sozusagen alle seine Forderungen im Vorfeld von Verhandlungen schon erfüllt werden, also kein NATO-Beitritt der Ukraine und das Behalten der Territorien, die man rechtswidrig sich angeeignet hat durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Also dass die Ukraine bei solchen Geschichten am Katzentisch sitzt, genauso wie die Europäer, das ist vorsichtig formuliert sehr schwierig. Und insofern weiß ich auch nicht, ob das alles zielführend sein wird. Bei Trump weiß man ohnehin nicht so wirklich, er ist ja doch relativ sprunghaft, ob das, was er gestern gesagt hat, auch noch morgen Bestand haben wird. Also muss man erstmal schauen, wie es jetzt weitergeht in diesem Krieg. Also ich hoffe natürlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass das endlich irgendwann vorbei ist. Für die Soldaten an der Front natürlich ganz besonders, die da jeden Tag ihren Kopf hinhalten müssen. Natürlich wäre das toll, wenn dieser Krieg so bald wie möglich vorbei wäre, wenn Menschen wieder aus der Fremde in die Ukraine zurückkehren könnten, in die Heimat, wenn diese zerstörten Dörfer und Städte wieder aufgebaut werden könnten und all dies. Aber die Frage ist natürlich, zu welchem Preis dieser Frieden erzielt werden soll. Und meine große Befürchtung ist, dass Putin sozusagen als Sieger aus diesem Konflikt hinausgehen wird, dass Putin diese ganzen besetzten Gebiete behalten kann und dass Putin dann möglicherweise auch, wenn er sieht, dass die Ukraine den Amerikanern total egal ist und die Europäer zu schwach sind, die Ukraine zu verteidigen, dass er dann möglicherweise seine Truppen einfach reorganisieren, restrukturieren wird, seine Waffenarsenale auffüllen wird, sollte es zu einem Waffenstillstand kommen und dann erneut angreift. Denn aus russischer Sicht, das darf man nicht vergessen, aus russischer Sicht wird gerade russisches Territorium befreit. Also nachdem Putin im Herbst 2022 die Regionen Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk als russisches Territorium erklärt hat, seitdem ist das ja aus russischer Sicht völkerrechtswidrig, alles Mögliche, klar, aber aus russischer Sicht eben russisches Territorium. Und er hat noch weite Teile von Saporischschja und Cherson, Teile eben auch von Donetsk und einen ganz, ganz kleinen Teil von Luhansk immer noch nicht erobert. Das heißt, die Gefahr wäre dann groß, wenn es zu einem Waffenstillstand zu seinen Bedingungen kommt, dass dieser Krieg dann nur kurz ruht und irgendwann wieder losgeht. Und das wäre natürlich sehr, sehr bitter für die Menschen in der Ukraine. Das war die neueste Folge von Im Krisenmodus. Der Podcast wurde produziert von Alexander Baumeister für die Funke Mediengruppe. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, an krisenmodus@funkemedien.de. Folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet an eure Freundinnen und Freunde, Bekannten, Verwandten oder an sonstige nette Menschen. Und ansonsten wünsche ich euch, bleibt sicher, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.